Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Kilian Thalhammer.
Wir haben noch ein Panel und zwar ein sehr spannendes. Wurde jetzt eben auch schon ein paar Mal angesprochen, diese Bezahlmethode. Ja, die seit Juni 2021 ja tatsächlich auch Aufmerksamkeit erregt, aber meiner Meinung nach ein bisschen mit Zurückhaltung gerade bei deutschen Finanzinstituten glänzt. Wir wollen über SEPA Request to Pay sprechen und die Frage, steht ein Account-to-Account-Bezahlverfahren auf Basis der Banking-App in den Startlöchern und verspricht, schnell eine hohe Verbreitung in der EU zu erzielen? Was bedeutet das aber in der Praxis und wird diese Bezahlmethode den Zahlungsverkehr in Europa durch Flexibilität und Sicherheit revolutionieren? Ich glaube, Kilian hat aber noch ganz viele andere Fragen. Wir haben eine spannende Runde zusammengestellt und übergebe jetzt an dich, Kilian, und an das letzte Panel des Tages.
Danke für die Anmoderation, Nicole. Also immer eine Herausforderung, das letzte Panel vor dem Feierabendbier zu sein, aber wir machen es so spannend und unterhaltsam wie möglich. Ich glaube, einige Punkte hat ja der Claudio im Panel davor schon so mal ein bisschen angesprochen. Ja, man merkt ja, das Thema Open Banking und Request to Pay, da gibt es natürlich einiges an Überschneidungspunkten. Das werden wir jetzt auch versuchen, mal so ein bisschen herauszuarbeiten und auch mal so kontrovers wie möglich zu diskutieren, wie wir denn da drauf schauen, ob es das Thema braucht, wer das eigentlich braucht und warum. Und da freue ich mich drauf. Lass uns kurz mit einer Vorstellungsrunde so ein bisschen anfangen, damit ihr wisst, wer hier so sitzt und warum jemand hier sitzt und wie auch die Sichtweise aufs Thema Request to Pay ist. Nicola, einfach bei dir kurz anfangen und dann machen wir die Runde einfach mal durch.
Gerne, genau. Ja, Nicola Bause, ich bin Head of Product in der Otto Payments. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, dass wir Funktionen und Fähigkeiten liefern, den Prozess rund um Zahlungsabwicklung für Otto zu automatisieren. Das fängt an von, welche Zahlarten bieten wir dem Kunden an, also generell, ne, welchen Zahlartenmix haben wir, welche Zahlart darf der konkrete Kunde aufgrund von Bonität nutzen, über Zahlungszuordnung, buchhalterische Prozesse, bis hin zur Mahnung, aber auch die B2B-Seite, wenn es darum geht, dass Händler sich bei uns auf dem Marktplatz onboarden und auch alles rund um Partnerabrechnung, Partnerauszahlung. Genau. Danke. Ich komme tatsächlich gar nicht so aus dem Payments-Umfeld konkret. Mhm. Ich war vorher im Bankensektor unterwegs und habe da insbesondere IT-Projekte auf regulatorischen Themen begleitet.
Okay. Holger?
Ja, hallo, ich bin Holger. Ich bin der Gründer von Genie. Genie steckt hinter der Fotoüberweisung, die bei fast allen Banken in Deutschland eingebaut ist. Wir haben im letzten Jahr Summe 25 Milliarden Euro an Zahlungen ausgelöst über die Fotoüberweisung. Ich glaube, deswegen kennen wir uns mittlerweile ganz gut mit dem Thema Rechnungen aus. Mhm. Was ich mir aber wünsche, ist, dass die Endkunden irgendwann eine digitale Lösung haben, dass sie nicht mehr den Umweg gehen müssen, dass sie über eine E-Mail-Inbox die Rechnungen in die Banking-App laden müssen oder eben per Foto das Dokument abfotografieren müssen. Deswegen finde ich das Thema Request to Pay super spannend.
Danke dir.
Ja, Even, ich bin Partner bei Senacor. Wir arbeiten seit über 18 Jahren mit Banken zusammen. Das heißt, ich komme immer so ein bisschen aus der Bankenschiene. Aber den Banken ist natürlich auch immer wichtig, wie geht es um ihre Firmenkunden, wie sieht es um ihre Privatkunden aus. Und ja, SEPA ist, Request to Pay ist so schon ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Ich bin weniger skeptisch als bei anderen Einführungen, wie mit der ersten SEPA-Einführung. Aber es stellt sich vielleicht auch gar nicht zwingend die Frage, aus meiner Sicht, ob SEPA Request to Pay irgendwann mal verbindlich wird, sondern eher wann. Mhm. Und bin sehr gespannt, wenn wir hier in der Runde mal rausfinden, ob es nicht doch eine andere Lösung gibt, um das Henne-Ei-Prinzip eigentlich mal zu durchbrechen und die Regulatorik nicht gewinnen zu lassen. Ja, weil Regulatorik mögen die Banken an sich nicht so gerne, aber kennen sich gut mit aus. Und deswegen ist das auch ein spannender Punkt, den ich auch gerne immer mit den Kunden bespreche.
Danke dir.
Ja, mein Name ist Oliver Schmidt, ich bin von der Commerzbank tätig im strategischen Produkt- und Kanalmanagement. Wir schauen uns hier insbesondere für die Privatkunden und für die Unternehmerkunden neue Technologien an, alles Dinge, die wir heute schon angesprochen hatten, den digitalen Euro, EP und eben jetzt auch SEPA Request to Pay. Ja, und versuchen mit unseren Firmenkunden eventuell zu schauen, was kann man vielleicht als MYP-Lösung mal an den Markt bringen oder nicht, um einfach da zu gucken, was könnte es sein? Und vielleicht ist ja SRTP die Lösung oder die Antwort auf die Frage, die wir heute Morgen gestellt haben, was braucht es noch, damit der Zahlungsverkehr fertig ist? Mhm. Vielleicht ist es ja SRTP.
Und dann sind wir endlich fertig.
Und dann wären wir durch. Ja.
Lass uns mal ein bisschen mit der, auch mit so einer Definitionsfrage anfangen, weil ich meine, das Wort Request to Pay geistert jetzt heute durch den ganzen Tag, aber auch so ein bisschen durch die Branche. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da alle dasselbe Bild drauf haben und klar und einfach sagen können, das ist es und das ist es nicht. Ja. Holger, willst du vielleicht mal anfangen und sagen, wie würdest du kurz und knapp erklären, was ist es eigentlich und was ist es nicht, dass wir da so ein bisschen einen klaren Einstieg haben?
Gerne. Also es gibt ein sehr großes Rulebook, das ist über 100 Seiten, das kann man studieren, das ist sehr theoretisch meiner Meinung nach. Also ich schaue ja mal aus Endkundensicht darauf und für mich ist es, ich kann jegliche Zahlung in die Banking-App bekommen und kann sie dort freigeben. Mhm. Ganz einfach. Ne? Das ist egal, ob das eine E-Commerce-Transaktion ist, ob das eine Rechnung ist meines Versorgers oder meines Telekommunikationsanbieters, das ich normalerweise per Post nach Hause bekomme. Die Idee ist wirklich, das alles in die Banking-App reingepusht zu bekommen und dann eben auch mit dem Beleg angehängt. Das heißt auch, dass die Rechnung dann in der Banking-App einsehbar ist.
Ivan, wie würdest du sehen? Na, sagst du auch, ist das Request-to-Pay oder ist Request-to-Pay nicht so sogar ein bisschen breiter? So These. Das gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Es hieß nur früher anders und jetzt ist so ein Rulebook aufgetaucht und auf einmal nennen wir es so. Würdest du dem zustimmen oder wie schaust du da drauf?
Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, andere tun es ja ab als yet another scheme. Ja? Ja. Und das kann man natürlich tun, weil es das erstmal ist und es ist auch erstmal keine Zahlung. Deswegen sagen wir ja, das ist einfach ein Message-Format. Aber ich sehe, es ist tatsächlich auch mehr. Ich propagiere das gerne auch mal bei Leuten, die sich nicht so eng damit beschäftigen, als Lastschrift 2.0. Mhm. Das ist natürlich falsch, aber für den Endkunden ist, glaube ich, das Gefühl ähnlich. Und da sehen wir auch gleich den Benefit für den Endkunden. Der sagt, kann nämlich sagen, ich habe die Kontrolle über die Zahlung, sie passiert sofort und ich gebe kein Mandat für eine normale Lastschrift, was erstmal in der Regel ja unbegrenzt ist und betragsmäßig undefiniert ist. Das heißt, da gibt es schwankende Zahlungen. Deswegen wird auch spannend, wie kriegen wir das eigentlich gelöst, dass auch solche wiederkehrenden Zahlungen damit gut abgedeckt werden.
Olaf, wie guckst du aus Banksicht drauf? Du hast ja vorher so ein bisschen gesagt, du beschäftigst dich mit unterschiedlichen neuen Trends und Themen. EPI ist genannt worden, digitale Euro. Denkst du dir, jetzt kommt hier noch so ein Thema und das habe ich jetzt auch noch auf der Liste. Kann ich das nicht irgendwie wieder abwählen? Oder schaust du anders drauf und sagst, super Thema, hätten wir uns schon länger mit beschäftigen müssen und jetzt kriegt es vielleicht einen gewissen Schwung?
Also ich würde die Antwort gerne zweiteilen. Ich glaube, eins ist heute im Laufe des Tages schon mal gesagt worden, die Commerzbank ist ein Konzern und in so einem Konzern mahlen die Mühlen immer ein wenig langsamer und sind immer mit zig anderen Themen Konkurrenz. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat SRTP für den Kunden vielleicht ein Stück weit das Potenzial, die Zahlung erlebbarer zu machen, weil ich bekomme die Rechnung wird in meiner Banking-App abgelegt. Ja, ich habe einfach Vorteile, dass ich sehen kann, wann habe ich was gekauft. Wenn ich jetzt in Use Cases denke und angenommen, ich wäre privat versichert, ich habe meine Rechnung vom Arzt direkt da drin, das muss ich nicht mehr abheften. Also ich glaube schon, dass das so ein bisschen einen gewissen Mehrwert und eine Payment Experience sein kann. Klammer auf, es ist kein Payment, es ist das Nachrichtenformat, aber es kann halt für den Kunden die Zahlung ein bisschen erlebbarer machen und einfach auch einen Mehrwert bieten als rein nachher die Instant-Überweisung oder die normale Überweisung.
Warum brauche ich, um kurz anzuknüpfen auf diese Mehrwert, den Mehrwertsaspekt, warum brauche ich dafür da, ich nenne es jetzt nicht Scheme, sondern Messaging-Format, warum brauche ich das dafür? Warum kann ich das nicht auf den bestehenden Mitteln, die da sind? Ja? Also meine Rechnung aus welchem Online-Frontend auch immer zu bezahlen, verstehe ich als Use Case, ist convenient, Punkt. Ja? Vielleicht will ich es aus der Bank-App zahlen, vielleicht auch woanders raus. Warum dafür ein neues Format?
Ich glaube aber, das Format Dinge zusammenbringt, die heute fragmentiert da sind. Also wir bieten ja zum Beispiel bei uns im Hause auch das Thema X-Rechnung an. Ja, das heißt, da werden Rechnungen schon elektronisch versandt, aber die werden beim Kunden halt nur dezentral gespeichert. Und ich habe halt hier ein Format, was am Ende des Tages für klar als auch für die Regierung, also wir sind ja auch Government to Business oder Government to Person Zahlungen damit abgedeckt. Ich habe einfach hier eine Einheitlichkeit drin und deshalb, glaube ich, braucht es das eben dieses neue Format, damit die Kunden bereit sind, auch in das Format zu gehen. Mhm. Wir sprachen ja heute schon verschiedentlich, wie schwer es im Checkout ist, den Kunden vom Verfahren A nach B nach C zu kommen und jetzt kommt D dazu und da muss man halt ein bisschen sexy sein, damit man ausgewählt wird.
Ja, klar.
Ja. Vielleicht, ich glaube, der Vorteil ist, dass es ja ein offener Standard ist. Ne? Mhm. Das heißt ja, jeder kann sich dranhängen und kann dann auch Zahlungsaufforderungen schicken. Mhm. Und ich glaube, wenn du keinen Standard hast, dahinter ein einheitliches Protokoll, wird es halt verdammt schwierig. Mhm. Also das ist der Riesenvorteil.
Das heißt, die Eintrittshürde ist nicht sonderlich hoch für jemand, der es nutzen möchte. Da sind wir so ein bisschen auf der Händlerseite. Nicola, vielleicht kannst du mal bisschen die Händlerbrille aufsetzen und sagen, ist das was, wo ihr, und jetzt ihr als Otto, auch wenn es Otto Payments ist, so drauf gewartet habt, gesagt, endlich kommt hier so ein Ansatz rein, der wird uns wirklich helfen? Oder sagt ihr, wir haben eh schon genug zu tun, jetzt kommt noch so ein Thema, lasst uns mal die anderen Sachen. Und eigentlich ist es doch schon gelöst.
Genau, also eigentlich warten wir noch so ein bisschen, dass es wirklich kommt und dass es sich durchsetzt. Aber ich glaube schon, dass wir mit Request to Pay einfach zwei ganz wesentliche Bedürfnisse unserer Kunden befrieden. Ne? Und das ist einmal halt diese Kontrolle zu behalten. Ich glaube, Miriam war es vorhin, die gesagt hat, ich kaufe am liebsten per Rechnung und per Lastschrift. Ne? Ich bin auch total Team Lastschrift, aber unsere Kunden nicht. Also wir haben es bei Otto auch versucht, dass wir Lastschrift mehr pushen und wir haben halt einfach gesehen, dass die Conversion runtergegangen ist. Mhm. Die Kunden möchten überweisen, also bei uns vielleicht auch sehr extrem. Und entspricht jetzt auch nicht so den Durchschnittszahlen auf dem Markt, aber wir haben knapp einen Überweisungsanteil von ca. 90%. Und gleichzeitig, also ne, der Kunde möchte die Kontrolle behalten, das heißt, der Kunde möchte entscheiden, wann bezahle ich und wie viel bezahle ich. Ja. Und gleichzeitig sagen die Kunden aber, es soll so einfach wie möglich sein. Ich möchte so wenig wie möglich Aufwand, gerade mit dem Bezahlprozess haben. Ich möchte meine Ware bekommen, ich möchte im Zweifel retournieren, aber so der Bezahlprozess soll so nebenbei laufen. Und ich glaube, dass da Request to Pay einfach eine Chance ist, jetzt gerade auch auf E-Commerce bezogen, dass man eben auch die Flexibilität hat. Ich kann heute hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt diese Rechnung bezahlen, beziehungsweise ich möchte mich jetzt darum kümmern, diese Rechnung zu bezahlen. Sie soll aber erst in 4 Wochen bezahlt werden und dann auch nicht den vollen Betrag, weil das T-Shirt möchte ich zurückschicken. Mhm. Und dann habe ich halt über Request to Pay die Flexibilität zu sagen, okay, ich warte, bis mein Gehalt eingegangen ist, dann darf gerne die Überweisung rausgehen und dann aber auch nur mit dem für den Teil, den ich auch tatsächlich an Ware behalten möchte. Deswegen da auf jeden Fall eine Riesenchance aus unserer Sicht für den Kunden, dass wir dem Kunden einen einfachen Bezahlprozess mit Überweisung anbieten können.
Warum sollte der Kunde das nicht über die Kartenrails machen? Kann er auch alles machen?
Kann er auch alles machen. Wir haben tatsächlich bei uns heute als Zahlarten Rechnung, Rate, jeweils per Lastschrift und Überweisung und Vorkasse und PayPal. Mhm. PayPal tatsächlich auch nur als sichere Zahlart, also als Sofortzahlart und nicht bei Now Pay Later, weil wir da als Otto auch immer sehr strategisch entscheiden müssen, welche Zahlarten bieten wir an, damit wir unsere eigenen Zahlarten mit Rechnung, Rate eben nicht schwächen. Mhm. So. Und wir hatten bis vor einem halben Jahr ungefähr auch Kreditkarte. Mhm. Und wir hatten halt wirklich einen verschwindend geringen Anteil von Kreditkarte. Also das war im ganz, ganz niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Kunden wollen bei uns überweisen.
Also ich glaube, die Anzahl der Bezahlverfahren und Möglichkeiten erschlägt die meisten Leute mittlerweile. Also ja. So gesehen brauchen wir nicht noch ein weiteres Verfahren. Also es braucht auch eine Konsolidierung am Checkout, ja, damit man auch in der Wahl, gerade wenn man in Shops unterwegs ist, wo man nicht so häufig ist, sich nicht wieder eine Viertelstunde mit auseinandersetzen muss, wie zahle ich denn jetzt, ne? Weil ich 10 Dinge habe. Ja? Also ich habe manchmal Flugbuchungen, da habe ich 10 verschiedene Zahlverfahren, wo ich dann auch sage, oh gut, was nehme ich denn jetzt? Also von daher, das muss ich konsolidieren, aber es hat halt echt wirklich viele Vorteile. Also es ist gerade bei dem Teil, es ist natürlich keine Konsumentensicht, die sagt, oh, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Mhm. Aber man kann wirklich, glaube ich, auch gerade für den E-Commerce und die Händler, am POS haben wir nochmal ein anderes Problem, aber erstmal für das E-Commerce, glaube ich, eine super Story. Ja? Und wo man sagt, du hast mehr Kontrolle, ja? Du zahlst tatsächlich mit einer Überweisung am Ende des Tages und nicht das Lastschriftenthema, du hast nicht das Kreditkartenthema oder Kartenthema und bist sozusagen, sobald Banken, Händler und alle zusammenkommen in dem auf einer Plattform in dem Scheme dann wirklich auch direkt enabled. Das heißt, du musst dich nicht irgendwo nochmal extra anmelden, ja, sondern wir können es in den Banking-Apps eigentlich umsetzen. Es muss natürlich eine Zustimmung geben über die Bedingungen. Das kann man vielleicht innerhalb des Zahlverfahrens schon direkt einbauen. Aber jeder hat heutzutage, der insbesondere viel im E-Commerce unterwegs ist, also online affin ist, irgendwo auch seine Banking-App. Und dann kann man das auch einbauen. Ne? Wir müssen gucken, inwieweit das den Rest der Bevölkerung auch noch abholt. Mhm. Auch nochmal ein spannendes Thema. Und wie ich schon gesagt habe, am POS müssen wir ein bisschen kreativ werden, damit das auch da funktioniert. Weil was wir nicht brauchen, ist nochmal ein Bezahlverfahren, aus Sicht des Konsumenten zumindest, was ja nur an ganz gewissen Stellen und mit ganz gewissen Banken und sonst wie funktioniert. Also das muss komplett über alle Bereiche gehen und da brauchen wir einen guten Marktstart für, aber ich glaube, du hast es nochmal gesagt, wir gucken nochmal, ob das denn jetzt auch kommt oder so. Ich vertrete die These, wir können jetzt schon davon ausgehen, dass es kommt. Also wenn man die Historie anguckt, ja, SEPA wollte auch keiner am Anfang, dann wurde es verpflichtend, dann waren alle dabei, jetzt haben wir alle unsere IBANs, Instant eine ähnliche Story. Da haben zwar viele mitgemacht, aber letztlich jetzt mit der Regulierung wird es auch erst richtig kommen und SATP wird dann auch so kommen. Meine These.
Und vielleicht hilft uns dann Instant in Verbindung mit dem SATP das Geld auch schneller beim Händler zu haben als über eine Kreditkarte. Und ich muss dafür samstags abends nicht mehr aufstehen und meine Kreditkartendaten holen, weil ich es in meiner App habe.
Was du gerade sagtest, ist es ein neues Bezahlverfahren oder was ist es eigentlich? Also für mich ist wichtig, das sollte nie im Checkout irgendwo stehen, bezahl mit Request to Pay. Also es ist wieder eine neue Brand, es ist wieder irgendwas Neues, was der Kunde lernen muss. Sondern für mich ist es einfach, ich bezahle mit meiner Bank. Im besten Fall erkennt das System, welche Banking-App ist installiert, scheinbar wegen die Commerzbank. Und dann klicke ich da drauf und ich ende in der Commerzbank-App und kann dort die Zahlung tätigen, so wie ich es gewohnt bin. Mhm. Also das wäre so meine Vorstellung, ne? Dass es eigentlich hinten dran komplett transparent ist für den Endkunden.
Ja. Genau, finde ich auch total wesentlich, ne? Dass der Kunde einfach versteht, was da passiert. Wir sehen das jetzt heute bei uns zum Beispiel mit dem QR-Code. Die Kunden haben bis heute nicht verstanden, dass sie halt von dem QR-Code einen Screenshot machen können und den als Fotoüberweisung ausführen können, ne? Weil es ihnen keiner erklärt. Also wir kriegen dann eher das Feedback von den Kunden, ja, aber ich möchte ja mit meinem Handy überweisen, da kann ich ja den QR-Code nicht mit abscannen. Also wir sind jetzt inzwischen, wir haben einen Hinweis bei uns im Checkout und im Self-Service-Konto übernommen und erklären das dem Kunden. Du kannst hier übrigens auch einen Screenshot von machen und kannst den dann einfach in deiner Banking-App hochladen. So, ne? Und ich glaube, das ist total, total elementar für Request to Pay, dass der Kunde versteht, wie er das für sich nutzen kann. Also wie das Leben für den Endanwender dadurch einfacher wird.
Also wir sehen ja die Screenshots. Ne? Also die Kunden geben sich wirklich Mühe, dass sie diese blöde IBAN nicht abtippen müssen. Also die werden wirklich kreativ. Auch wenn die Peer-to-Peer-Zahlungen machen, dann fotografieren sie sich gegenseitig die EC-Karten ab oder die Girokarten, ne? Nur dass sie die IBAN nicht tippen müssen. Also ja, sie suchen wirklich verzweifelt einen Weg, wie sie eine Überweisung leichter machen können.
Ich glaube, IBAN ist ein ganz, weil du vorher halt, oder du hast ja angesprochen, es wird Pflicht werden, das heißt, der Regulator wird kommen und wird sagen, ihr müsst alle, also ihr Banken müsst alle, ne, in dem Kontext. Dem würde ich auf der einen Seite ein bisschen widersprechen, aber vielleicht nochmal einen Schritt davor. IBAN ist ja auch ein Thema, wurde durchgedrückt, wurde nicht von Kundensicht, ja, weil kein Kunde hat Bock auf diese Nummer, ne, so Punkt, ja, war aber egal. Trotzdem, bei Request to Pay würde ich die These in den Raum stellen, wenn da die UX und die Integrationsfähigkeit nicht, sagen wir mal, das Beste ist, was es am Markt gibt, wird es nicht funktionieren. Ja, da vielleicht in dich, Holger, A, siehst du das auch so und B, was fehlt noch dazu, dass das wirklich da wirklich passiert? Weil die Authentifizierung, die ich ja immer im Zusammenspiel mit den Banking-Apps habe, die ist ja nicht überall gleich. Da muss ich auch viel erklären. Das läuft bei der einen Bank gut, bei der anderen Bank mittel, bei der dritten Bank schlecht. Ja, wie kriegt man das hin? Oder geht das auch nur mit zentralem Hammer? Ihr müsst es so machen, sonst...
Also wir sind ja glücklicherweise bei sehr vielen Banking-Apps eingebaut und das wäre so genau unsere Idee, dass wir einfach auf Bankenseite schon mal helfen können, dass wir sagen, wir erweitern unser SDK, das in der Banking-App schon eingebaut ist, um solche Funktionalitäten. Mhm. Dann können wir sicherstellen, dass es dort einigermaßen einheitlich auch umgesetzt ist, auch optisch gleich ist, die Funktionalität ähnlich ist. Mhm. Na, und da müssen wir natürlich gucken, dass wir den Banken möglichst viel Aufwand abnehmen. Ne, Banken schimpfen immer, sie haben keine IT-Ressourcen. No, sagen, okay, was können wir tun?
Zum Glück.
Na, aber es ist ja ein großes Henne-Ei-Problem. Aber ja. Zu sagen, okay, wie können wir dort schauen? Und dann auch das Thema vielleicht nicht denken, dass wir von Tag 1 an das komplette Rulebook umgesetzt kriegen, sondern sagen, okay, mit was können wir kleine Bausteine anfangen? Ne, also wir werden jetzt nicht eine komplette Kartenzahlung irgendwie ersetzen können am Anfang. Aber zu sagen, eben den Fall, ein Rechnungskauf, die Ware ist schon verschickt und diese Bezahlung, wie können wir die schon mal leichter machen? Ich glaube, da hättet ihr schon mal für einen Großteil eurer Fälle eine leichte Lösung. Ist dann vielleicht für andere noch nicht die komplette Lösung, aber irgendwie so Stück für Stück einfach anzufangen. Vor allem dann auch mit zu merken, der Endkunde akzeptiert es. Mhm. Weil ich glaube, das Blödste, was uns passieren kann, ist wieder ein Riesenprojekt draus zu machen, wo alle Seiten entwickeln. Und dann scheitert es daran, dass der Endkunde es einfach nicht akzeptiert.
Ja, also das Risiko ist, glaube ich, immanent bei der ganzen Diskussion, ne? Dass es der Endkunde entweder nicht akzeptiert oder vielleicht akzeptiert, aber einfach nicht braucht. Ne? Also die Diskussion hast du schon. Ja. Irwin, vielleicht nochmal, du hast vorher gesagt, es wird verpflichtend werden. Ich würde mal die Frage stellen, muss es das überhaupt oder warum fokussieren wir bei Request to Pay sehr stark auf den Rulebook-Ansatz und sagen nicht einfach, jetzt haben wir hier ein bisschen PSD2 gemacht und Open Banking und investiert und haben da ja den painvollen Weg gehabt, dass jede Bank etwas tun muss. Warum wird nicht dieser Weg gegangen, sondern jetzt wieder ein neuer Ansatz, Scheme-artig, Rulebook, Henne-Ei-Problem, braucht's das?
Ist auf jeden Fall meine Sicht. Ne? Der Grund liegt, wie gesagt, einmal in der Story, wenn wir das zurück betrachten, wie die anderen Schemes und Bezahlverfahren dann doch kamen. Und es wurde halt auch noch nicht das Bezahlverfahren gefunden, mit dem sich irgendwie alle arrangieren können. Das heißt, jetzt haben wir eine relativ breite an den Verfahren und es fragt keiner danach. Ja, die Banken beschäftigen sich damit, auch die Dienstleister und der Handel. Klar, es sind Vorteile dabei. Aber am Ende des Tages wird ja schon neben der UX, was du hier gerne nach vorne bringst, was ja auch wichtig ist, aber auch die Verbreitung halt entscheiden. Erst wenn ich es auch wirklich an vielen Stellen nutzen kann, glaube ich, wird der Kunde es annehmen. Und ich habe bislang noch, ich habe zwar Ansätze gesehen und auch Ideen und Vorschläge, aber noch nie das Erfolgskonzept, um das Henne-Ei-Prinzip wirklich zu lösen.
Ja. Wäre jetzt auch so ein bisschen mein Punkt, weil machen wir und wir im Sinne von Banken oder sagen wir mal Payment-Industrie nicht bei Request-to-Pay den Fehler, den wir schon mal ein paar Mal gemacht haben. Das heißt, wir haben Stefan saß ja vorher hier, angefangen bei Sofortüberweisung. Man könnte auch Sofortüberweisung Request-to-Pay nennen, wenn man möchte. Ne? Ist aus Kundensicht nicht so unähnlich. Wir haben Lösungen basierend auf PSD2 Open Banking am Markt. Ja? Und jetzt kommt's Rulebook. Ja? Das heißt, wir schaffen uns unsere eigene Defragmentierung mit einem Produkt, das noch nicht mal im Markt ist. Warum tun wir das denn?
Aus meiner Sicht aus beiden Seiten. Ja. Eigentlich, um auch irgendwann mal zu konsolidieren und zum anderen halt irgendwie die Fehler wettzumachen. Mhm. Deswegen braucht es dann doch wieder diesen letzten Schub. Ich meine, EPI wird sich da auch, also hat sich dazu positioniert.
Ja.
Ja, und ich glaube, die werden das auch mit einbeziehen müssen.
Ja.
Ja. Das ist so ein Thema, wir hatten auch Diskussionen bei den Themen, also zum Beispiel hat auch immer bei Instant Payments mich die Banken gefragt, warum brauchen wir denn das? Das ist doch nur teuer. Mhm. Und, wie verdienen wir denn mit Geld? Und wo ist denn der Use Case? Mhm. Würde ich sagen, guck mal, jetzt kommt doch ein Use Case, ja, wo deine Firmenkunden, die Händler und die Endkunden Vorteile haben. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum man da eigentlich in die Richtung gehen könnte. Aber allein die Fülle der ganzen Themen, die gerade bei den Banken liegen, wird das wahrscheinlich einfach immer weiter nach hinten schieben, weil die meisten Banken sind doch immer noch in dem Modus, die Regularien abzuarbeiten. Und wir haben heute einige gehört, den ganzen Tag über, die da im Raum stehen. Und das nimmt erstmal in diesem Jahrzehnt erstmal keinen Abriss, glaube ich.
Ja. Oliver Meiser, du hast gerade gesagt, wie verdiene ich mit Geld? Und die Frage kennen wir auch aus dem Instant-Payment-Umfeld. Ja, und jetzt wurde die Antwort abgenommen, nämlich gar keins. Ja, so. Oder nicht direkt damit, sondern indirekt. Wie würdest du auf den Business Case Request to Pay gucken? Ja, wie kann man denn aus einer Bank sich den pitchen, um überhaupt die IT-Ressourcen, die nicht vorhanden sind, dafür nutzen zu können, um das Thema umzusetzen? Also wie würde eine Bank damit Geld verdienen?
Also ich glaube, zum einen ist dieses Thema mit diesem Dokumentenarchiv ein Thema, was sich unter Umständen vermarkten oder latent bepreisen lässt. Auf der anderen Seite habe ich gelernt, alleine, dass meine App, oder nicht meine App, Entschuldigung, mein Logo vielleicht in der Otto-App morgen zu sehen ist, ist ja auch quasi eine kostenlose Werbung für mich. Mhm. Ja, das heißt, vielleicht habe ich damit auch eine Chance, ja, du siehst, direkt adaptiert, habe ich die Möglichkeit, auch meine Brand, meine Marke breiter, einem breiteren Publikum darzustellen. Ob unterm Strich wirklich SRTP ein Business Case ist, wo ich sage, UPID, das lohnt sich aber alleine aus einer. Ich glaube, dann hätten das alle Banken schon irgendwie gemacht. Mhm. Ja, und deshalb sind wir bei diesem Henne-Ei-Thema. Vielleicht muss man hier einfach auch mal andere Wege gehen, weil wir sprachen gerade von der Fülle der Möglichkeiten. Sind wir uns eigentlich sicher, dass der User überhaupt beim Checkout so alles einstellen kann, dass er sagt, okay, mein Gehalt, heute ist der 10., mein Gehalt kommt am 15., das alles so einstellen kann, dass er die ganzen Möglichkeiten überhaupt hat. Mhm. Ja, vielleicht braucht es einfach mal eine Initiative von uns aus der Finanzbranche heraus, die irgendwie auch mal den Kunden aufklärt, was die Möglichkeiten alle sind, weil nochmal, ich glaube, rein betriebswirtschaftlich würde ich jetzt nicht sagen, dass SRTP das Thema ist, worauf die Banken am Ende des Tages gewartet haben.
Das ist ein spannendes Thema hier mit den Logos. Also wenn da ein gelbes oder blaues Logo auftaucht, wer bestimmt denn eigentlich, was oben steht? Der Händler? Mhm. Oder zahlen dann die Banken Geld, um oben zu stehen, wie bei Google oder so?
Mhm. Dann hast du aber den Checkout wieder zur Werbefläche.
Ja, auch ein Modell für uns, ne?
Ich finde ein Statement von dir interessant im Sinne von, es ist schwer für das Thema direkt einen Business Case zu rechnen, dem würde ich auch zustimmen. Ja, so, er generiert logischerweise Kosten. Die Erlösseite kommt aber indirekt und nicht direkt. Ja, sie kommt nicht dadurch, dass jemand sagt, ich kaufe jetzt das Produkt Request to Pay, sondern ich enable den Kunden, Dokumentenarchiv oder eben auch Marketing als Erlös zu haben. Das heißt, es würde im Umkehrschluss bedeuten, Request to Pay ist überhaupt kein Produkt, weil es zahlt keiner dafür. Wäre das ein Statement?
Zwei Sachen dazu. Also Ich finde, aktuell spielt die Bank bei der Zahlung keine wirkliche Rolle. Mhm. Also mit was bezahle ich denn? Ich bezahle mit Apple Pay, Google Pay oder meiner Kreditkarte. Mhm. Aber ich gehe nicht hin und sage, ich bezahle mit der Commerzbank. Also ne, wenn er sieht, unterstützte Zahlungsmethoden, da klebt kein Commerzbank-Logo oder kein Deutsche Bank-Logo. Mhm. Das heißt, ich glaube, ein Punkt, was wir mit Request to Pay schaffen können, ist, dass die Bank wieder richtig viele Touchpoints generieren kann. Mhm. Ich sagen kann, okay, ich sehe das Koba-Logo in der Otto-App, ich springe rein, ich hinterlege die Rechnung dort, meine Bank kann mich erinnern, die Zahlung ist fällig, heute musst du sie zahlen. Also das, glaube ich, ist schon nicht zu unterschätzen, dass ich die Banking-App, die immer wichtiger für die Bank wird, auf einmal wirklich auch aktiviert kriege. Also das ist so ein Punkt, wo man natürlich dann sagen kann, wenn ich einen Kunden aktiv in der App habe, was kann ich dann noch mit ihm machen? Ne? So. Und das andere ist schon, dass es Cases gibt, wo die Bank heute einfach gar nichts dran verdient. Also wenn ich mal denke, der ganze Rechnungsversand wirklich, wo ja durchaus Kosten sind für Versorger, für Versicherung und sonst was, ne? Zu sagen, die sparen sich sehr viel Geld dafür, wenn sie nicht mehr aus einem physischen Weg die Rechnung zum Endkunden bringen müssen, sondern sie kriegen sie in die Banking-App rein. Mhm. Also da sehe ich schon ein Potenzial, wo man sagen kann, wenn das wirklich gut funktioniert und über alle Banken hinweg, dass man dann auch was verlangen kann als Bank.
Ich glaube auch, die großen Rechnungssteller haben einfach diese Kostenersparnis, die man ihnen gut nahebringen kann und sagen kann, über, weiß ich nicht, Volumina oder wie auch immer, geartet zu sagen, pass mal auf, du kannst Kosten sparen, weil durch die Finalisierung der Rechnung, der Zahlung, am Ende des Tages ja Kosten gespart werden in Unternehmen, nämlich diese ganzen Rückgabelastschriften, dann kann man gut die klassischen Nicht-Lastschrift- oder Lastschriftverweigerer abholen, ja, und sagen, pass mal auf, hier hast du nochmal eine andere Möglichkeit. Und wir haben ja tatsächlich auch diese Chance der komplett digitalisierten Rechnung endlich mal, also vom Anfang bis zum Ende alles digital zu haben. Und ich glaube, fast jeder von uns hier im Raum schimpft hier noch über Papierrechnung.
Aber auch das wäre indirekt. Würdest du zustimmen, Nicola, auch aus einer Sicht von jemand, der natürlich auch viel mit Rechnungskauf und solchen Prozessen arbeitet, wo der Kunde schon bereit ist, sag mal, ich kaufe erstmal, zahle später. Passt das auch in dem Prozess rein oder ist es eher, wenn wir hier von Rechnungen reden, eher der Versorger, der Versicherungscase und solche Sachen?
Nee, das passt schon. Also wir hatten, ich glaube, Boris von Hugo Boss war es heute Vormittag. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber du hattest irgendwie gesagt, ne, nur weil wir irgendwie einen guten Zahlprozess oder die richtige Zahlart anbieten, kauft der Kunde nicht die dritte, vierte oder fünfte Hose. Mhm. Das würde ich tatsächlich anders sehen, ne? Weil wenn wir halt sehen, dass wenn der Kunde das Gefühl hat, der Zahlungsprozess ist nicht gut genug, ich habe irgendwie viel Aufwand damit zu überweisen, ich habe vielleicht irgendwie im After-Sales Kontakte, weil ich irgendwie falsch überwiesen habe, das Geld geht zurück, kommt im schlimmsten Fall noch eine Mahnung oder so. Also ich glaube, da ist relativ viel Potenzial, dass man einfach darüber auch ein Business Case im E-Commerce eben hat, was man eben mit Request-to-Pay adressieren kann. Also Chancen sind auf jeden Fall da. Was aus unserer Sicht halt einfach gegeben sein muss, ist, dass natürlich eine entsprechende Flächendeckung auch gegeben ist. Also uns bringt es halt nichts, wenn eine Bank das anbietet. Wir haben über 10 Millionen aktive Kunden und wenn wir dann aber nur einen Bruchteil von diesen Kunden damit erreichen, dann ist der Business Case eben nicht da.
Warum dann nicht PSD2 basiert?
Wie bitte?
Warum dann nicht PSD2 basiert? Dann wären alle Banken dabei.
Ja.
Also das ist wieder die Rulebook-Diskussion. Mhm. Ja, und vielleicht auch für dich, Holger, mal als Frage. Wir haben ja ein, zwei Mal Henne-Ei. Ja, so. Wie löst du denn bei sowas wirklich Henne-Ei? Gibt es da, muss es wieder der Regulator lösen, das Henne-Ei-Problem, weil es die Industrie nicht hinkriegt? Oder ist das jetzt mal ein Fall, wo man sagen kann, durch einen so starken Use-Case nimmt der Druck zu, also was heißt der Druck im positiven Sinne, es zu nutzen, weil es halt so convenient ist, und damit kommen die Request-to-Pay, ich nenne es mal Request-to-Pay-Rulebook-Projekte, eins nach dem anderen bei der Senacor rein und sagt, wir müssen hier schnell umsetzen, weil wir haben sowas Gutes festgestellt. Oder wie guckst du da drauf?
Also wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, wir müssen klein anfangen und dann irgendwann hoffentlich sehr groß werden und einfach kreativ sein, wie wir das Ganze machen können. Also eine Variante ist zum Beispiel, wir können erkennen, welche Banking-Apps sind installiert. Mhm. Das heißt, wir können auch einfach das Bezahlverfahren ausblenden, wenn es keine passende Banking-App gibt. Mhm. Ne, dann ist vielleicht der Punkt, ja, ich verstehe, sagt, wir wollen gerne eine große Abdeckung haben, aber es tut nicht weh, weil wir den Kunden nicht in der Sackgasse führen. Mhm. Also das ist so eine Variante. Eine andere Variante wäre natürlich zu sagen, wir machen Fallback auf Open Banking, wenn die Bank es nicht unterstützt. Mhm. Das ist ja auch durchaus möglich.
Mhm. Ja. Ich wollte mal ein bisschen, weil wir gerade angefangen haben, über das Thema Business Case zu reden und vielleicht dich, Nicola, nochmal fragen. Ist das nicht eigentlich in dem Sinne super, sagt, die Bank sagt, das ist eh kein Business Case, ja, chargen wir nichts für, ist doch perfekt für den Händler. Ne? So, das heißt, du hast endlich das Zahlverfahren, was nichts kostet. Ne? So, und wenn man da noch einen schönen Use Case baut, go for it, muss doch sofort 30% im Checkout-Share haben. Ist es so einfach, reicht es einfach, billig zu sein, oder ist es so ein bisschen eine Milchmädchen-Sichtweise, sagen so, nur weil es billig ist, wird sich's noch, geht kein Händler das Risiko ein, das so stark zu pushen, dass man seine Kunden in Anführungsstrichen irgendwann zwingt?
Genau, also Stand jetzt würde ich halt sagen, solange diese Akzeptanz einfach nicht da ist und die Verbreitung, würden wir es halt nicht so krass pushen, ne? Mhm. Weil, also ich habe bei meinen Produkten irgendwie eine super lange Roadmap, ne? Mhm. Wo ich wirklich Kundenwirkung mit erzielen kann und auch kurzfristig und vielleicht auch mit weniger Aufwand, ne? Und natürlich würde ich dann immer erstmal die Themen priorisieren. Also ich brauche halt irgendwie den Case, dass ich damit irgendwie genug Kunden erreiche, um dann auch wirklich unsere Zahlprozesse zu verbessern. Mhm. Ja.
Das braucht, glaube ich, auch ein Stück weit eine zeitliche Abstimmung. Ja, also von den Händlern weiß man, glaube ich, dass irgendwie so ab Herbst geht das Weihnachtsgeschäft los. Ja, dann ist die Checkout-Seite quasi erstmal dicht für jegliche Innovation. Ja, das heißt, wir müssen aus meiner Sicht, es wird nur funktionieren, wenn Banken und Handel, Versicherungen, Versorger, also alle die, auch Business to Business, ja, die sich an den Tisch setzen und gemeinsam versuchen, das Ding hinzubekommen, weil ich glaube, der Kunde wartet gar nicht so sehr explizit. Wenn es irgendwann mal da ist, sagt er, hey, cool, dass ich heute mit einer Kreditkarte oder mit einem IoT bezahlen kann. Mhm. Ne, aber bisher ist der Kunde noch mit dem Pferd zufrieden und will das Auto, weiß er noch gar nicht, dass es das gibt, was wir da in der Garage haben.
Das heißt, den Kunden lieber nicht fragen und einfach machen. Ne? Ein anderer Ansatz, vielleicht Holger nochmal nicht, ein anderer Ansatz könnte ja Lighthouse-Projekt sein. Also im Sinne von, man setzt irgendwas um, ne? Sagt, wo der Markt, wie er ja oft tickt, so ein bisschen in den Lemming-Modus verfällt und sagt, wenn das so funktioniert und das Brand das gemacht hat, ja, dann muss das ja super sein, also mache ich es auch. Ja. Ist das ein Ansatz zu sagen, da komme ich aus dem Chicken-Egg-Modus raus? Und wenn ja, was wäre so ein Lighthouse-Case? Also wenn du dir wünschen könntest, wenn das da umgesetzt wird, hat es so eine große Verbreitung, dass die Frage gar nicht mehr da ist, ja, sondern da muss es passieren.
Klar, also ich glaube, so ein Leuchtturmprojekt mit irgendeinem großen E-Commerce zum Beispiel oder auch gerne einem Offline-Rechnungsversender ist natürlich, glaube ich, schon eine gewisse Strahlkraft dabei. Jemand, der auch sagt, ich bin mutig, sagt auch, wenn jetzt nicht alle Banken dabei sind, wenn wir zwei Banken finden, dann starten wir das Ganze schon mal. Wie gesagt, wir können es ja auch ausblenden, wenn es sonst nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, sowas hilft. Ich meine, ich arbeite jetzt seit 2015 mit Banken zusammen. Ich bin gewohnt, dass das nicht alles so von heute auf nachher geht. Ne? Also wir haben Ausdauer, wir arbeiten kontinuierlich an diesen Themen und ich glaube, so wird es auch funktionieren. Das wird nicht der Big Bang dieses oder nächstes Jahr sein, dass auf einmal das überall Verbreitung findet.
Nee, wird dauern. Es ist auch nicht der Allheilsbringer, ne? Und wir werden, glaube ich, Ende des Jahres ein bisschen mehr sehen. Eine große Bankengruppe geht ja jetzt sozusagen in Piloten oder macht dann diesen Leuchtturm eventuell, ja? Und dann werden wir ja sehen, dass auch akzeptiert wird und funktioniert, spannend wird, wie man dann mit dieser Erkenntnis umgeht, aus meiner Sicht, ja? Man wird das nicht schnell umsetzen können. Jetzt haben wir erst gerade die Regulierung noch zur Echtzeitüberzahlung. Aber das ist halt, das wird ein paar Jahre dauern. Da bin ich da sofort dabei. Aber es ist halt dann spannend. Auch ein bisschen, wer das Rennen macht. Ne? Ich meine, EPI geht jetzt ja auch an den Start. So langsam. Noch nicht mit dem Use Case, wie sie es alle erhoffen. Mhm. Aber letztlich sind diese Dinge ja auch alle geboren, um eigentlich der Kreditkarte Konkurrenz zu machen.
Muss man da Angst haben als Kartenanbieter oder sagt man sich, die Diskussion habe ich schon länger, mal gucken mal, ob man den Share hinbekommt?
Na, die waren ja schon immer mit breiter Brust unterwegs und haben gesagt, wir haben schon viele gesehen, die es versucht haben und haben sich natürlich auch weltweit Systeme aufgebaut, wo sie noch relativ entspannt sind. Aber ich glaube, durch diese ganzen Themen, die wir auch heute schon hatten, ne, also zwischen der EU und auch den amerikanischen Anbietern, kommt es immer mehr zu Reibung. Und von daher glaube ich halt auch nochmal ein Grund dafür, dass es politisch auch gepusht wird, um dem Ganzen noch mehr entgegenzusetzen. Ja, weil noch ist es nicht gefunden worden, ob es dann SRTB wirklich sein wird, werden wir sehen. Aber im Moment sehe ich das relativ weit vorne als einer der Möglichkeiten, dem wirklich nochmal Kontra zu bieten.
Vielleicht jetzt nochmal aus einer Bankensicht nochmal eine abschließende Frage oder danach machen wir nochmal eine kurze Runde. Braucht es dafür, um das in den Markt zu bringen, jetzt egal ob direkt oder indirekt, braucht es sowas wie ein Scheme oder eine zentrale Organisation? Und da meine ich nicht Scheme im Sinne des Rulebooks, sondern Scheme im Sinne von jemand, der dafür sorgt. Oder schaffen es die Banken untereinander zu sagen, wir bringen das jetzt raus, ne, und dann passt es schon?
Ich würde mir wünschen, wir würden es schaffen. Mhm. Ich glaube nur, dass ohne den regulatorischen Druck die Banken sich nicht bewegen werden.
Ja, der Regulator ist ja einer, der Druck machen kann. Der kann sagen, ja, liebe Banken, ich zwinge euch jetzt mal. So eine Blatt formuliert, ihr kriegt es ja selber nicht hin. Ihr redet nur und macht nichts. Also zwinge ich euch, eine Variante. Die andere könnte ja auch sein, was ja auch ein gewisser Ansatz bei EPI ist, zu sagen, ich habe aber auch eine zentrale Unit und die bringt das in den Markt. Das ist ja keine Bank, sondern die gehört zwar in Teilen der Bank, aber es ist keine. Also ist sowas nötig? Braucht man sowas für Request to Pay?
Am Ende des Tages muss ich mich auch an dem EP-Scheme ja beteiligen und auch das am Ende des Hauses, am Ende des Tages bei uns im Haus gangbar machen, dass auch da der Zutritt zu ist. Auch da ist dann wieder die Frage, wird ja auch heiß diskutiert, wann und wie stark setzt sich EPI in Europa und in Deutschland durch. Da hört man ja, dass die Banken, ich sag mal, unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ja, es kann eine Lösung sein, überhaupt nicht wegzudiskutieren, aber auch da wieder. Was ist das Unique Feature, dass ich jetzt sage, ich nutze es über EPI oder ich setze das Verfahren selber um oder der Handel, wir sind asynchron. Also ich glaube, es braucht das als gemeinsame Anstrengung.
Danke dir. Also ich finde, gemeinsame Anstrengung ist da. Hoffen wir, dass wir irgendwie einen Modus operandi finden, das gemeinsam voranzutreiben. Deswegen jetzt noch mal kurz ein paar Fragen gerne. Sorry.
Ich fand die Diskussion insofern super spannend, auf der anderen Seite so ein bisschen ernüchternd. Und das liegt gar nicht an euch, sondern eher an dem Thema. Und ich habe so ein bisschen, bitte, ich habe so ein bisschen so, so dieses Lösung-sucht-Problem-Ding im Kopf. Und was ich mich so ein bisschen frage, hat einer von euch, und das ist vielleicht eine gemeine Frage, aber ich stelle sie an euch alle, mal in irgendeiner Art und Weise, ich sage jetzt mal, mit 5 oder mit 10 potenziellen Konsumentinnen und Konsumenten gesprochen, ob das überhaupt irgendwie ein Thema ist. Das ist die erste Frage. Und zweite Frage, die mich da direkt anschließend interessiert. Das ganze Thema, wie ihr so schön gesagt habt, ist ja so ein letztendlich Messenger-Format. Also das ist ja nicht mal, also alleine funktioniert es ja so nicht. Das ist also sehr Frontend-lastig. Von wem kommt das Frontend? Also ich weiß, von wem es kommen wird. Und dementsprechend könnte das nicht dazu führen, dass das ganze Thema schon tot ist, bevor es irgendwie zum Laufen kommt. Warum lachen?
Wir helfen gerne. Nein, also wir haben tatsächlich viel Userbefragung gemacht und wir haben auch zum Beispiel die Frage gestellt, wenn du nur eine Finanz-App nutzen könntest, welche wäre das? Die Antwort war PayPal. Und dann haben wir die Lösung gezeigt und dann waren doch auf einige sehr pro ihrer Bank. Die Bank genießt in Deutschland extrem großes Vertrauen. Die Kunden wünschen sich eine Übersicht, das heißt am liebsten alles an einem Ort. Klar, das kann irgendwann auch abwandern, dass irgendwann alles bei PayPal ist oder alles bei Klarna ist. Ich glaube, die Chance ist noch da, dass das die Bank macht. Also deswegen, wir sehen schon große Chancen. Vor allem, wir sehen Chancen, wenn man sagt, man macht nicht eine neue Brand, sondern wirklich diese Bank in den Vordergrund stellen. Und wir haben User-Tests gemacht und die Leute haben das sofort verstanden. Die haben ihr Banklogo gesehen und die haben da drauf geklickt, die wussten genau, was passiert. Und sie sind ja in der gewohnten Umgebung. Sie kennen ihre Banking-App, sie wissen, wie dort eine Überweisung getätigt wird. Also sie müssen nichts Neues lernen.
Und ja, wir haben von der Firmenkundenseite durchaus aus Branchen Anfragen, könnt ihr das, wann könntet ihr das umsetzen? Wenn man den Mut hätte zu sagen, wir machen das mal nur für eine Branche, statt von A bis Z direkt alles abbilden zu können, gäbe es zumindest auf der Firmenkundenseite Interessenten am Verfahren.
Kilian, du hast des Öfteren mal gefragt, warum nicht Open Banking, sondern Request to Pay und haben wir nicht schon alles? Ich wollte da nur noch mal einhaken. Ich sehe da noch einen kleinen, feinen Unterschied. Bei Open Banking musst du heute, also bei den Prozessen, die wir heute haben, auf der Basis der PSD2, im Prinzip den Prozess, auch den Bezahlprozess, dann abschließen, wenn du den Checkout abschließt. Genau dann drückst du auf den Knopf. Das musst du bei Request to Pay nicht mehr. Mhm. Da ist der Request in der Banking-App und kann dann bearbeitet werden, wann der Kunde auch wirklich Lust hat. Abends am Schreibtisch oder dann, wenn er Geld auf dem Konto hat. Das hängt natürlich vom Use Case ab. Wenn du den Porsche abholen willst und den Schlüssel gleich mitnehmen willst, dann musst du wahrscheinlich mit Instant Payment sofort zahlen und dann musst du auch sofort die Zahlung beenden. Aber es gibt so viele Use Cases wie den Rechnungskauf, was du auch erwähnt hast, da ist das zeitlich überhaupt nicht relevant. Und da gibst du dem Kunden halt einfach mehr Flexibilität. Und du kannst die Rechnung mitsenden. Auch das ist im Moment im Open Banking noch nicht möglich. Da gibt es natürlich auch Weiterentwicklungen künftig mit Premium Services, die Banken sich dann oder die Händler, wer auch immer, irgendeinem Scheme wieder bezahlen lassen müssen. Da wird sich natürlich auch viel weiterentwickeln. Und dann wollte ich noch einen Punkt ergänzen. Wir haben ganz viel diskutiert hier in der Runde über den Business Case, aber auch da muss man mal hinschauen, wer zahlt eigentlich die Party? Also ich würde auch unterstreichen, das tut nicht der Zahler im Privatkundengeschäft. Das ist ein Hygienefaktor, was ich schon längst erwarte. Ne? Also warum geht das nicht schon längst so einfach? Aber wer hat denn da die großen Prozesseinsparungen? Und da gucken wir so ein bisschen auf die Händlerseite.
Ja, ich meine, das ist eine gute Zusammenfassung. Also man kann einfach sagen, es gibt zwar featuremäßig Unterschiede, nämlich Asynchronität. Ja, ich zahle irgendwann, ja, kann ein Prozess sein, kann der Kunde entscheiden, wie auch immer. Ne, so, und ich kann erweiterte Features machen. Und ja, irgendjemand muss die Party zahlen. Das heißt, es ist doch nicht umsonst für die Händler. So, das heißt, der Use Case ist weg, weil auch da die Banken, wenn sie sagen, ich muss mehr und mehr umsetzen und 99% meiner IT-Budgets gehen nur noch in Sachen, die kein Geld bringen, rein, dann wird es am Schluss auch der Endkunde zahlen, weil irgendworauf müssen es die Banken umlegen. Ne, so, und dann ist es am Schluss die Kontogebühr. Ne.
Dann würde ich sagen, pünktlicher hätten wir nicht abschließen können. Genau da wollten wir enden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Wir haben zwar gesagt, es ist Reality-Check. Es war jetzt noch ein bisschen theoretisch. Wir gucken oder bleiben aber dran, wie sich das tatsächlich in der Realität noch weiterentwickelt. Aber ganz, ganz herzlichen Dank. Spannende Ansätze. Wir sind gespannt, wie es um die Zahlmethode steht und wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Also erstmal herzlichen Applaus. Ja.